Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben. Und doch sterben Jahr für Jahr 1000 Menschen auf der Flucht über das Mittelmeer. Sie fliehen vor Krieg, Verfolgung, Armut oder einfach Perspektivlosigkeit und setzen ihre Hoffnung auf eine gefährliche Überfahrt, die für viele tödlich endet. Während Politik und Gesellschaft über Migration diskutieren, gibt es Menschen, die handeln. Die Organisation SARA rettet Menschen aus Seenot und setzt sich dafür ein, dass weniger Menschen auf dem Meer ihrem Schicksal überlassen werden. Mein heutiger Gast ist Olaf. Er ist Gesellschafter und Rettungsleiter von SARA. Mit ihm spreche ich über die Realität der Seenotrettung, über Menschlichkeit in extremen Situationen und darüber, was ihn trotz aller Herausforderungen antreibt, immer wieder aufs Meer hinauszufahren. Hallo lieber Olaf, erstmal ganz herzlichen Dank, dass du den Weg in diesen Podcast gefunden hast und mir heute hier zu meinen Fragen Rede und Antwort stehst. Was bedeutet denn SARA? Erklär das mal kurz.
Ja, zunächst mal auch mal guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Mache ich gerne. Also tatsächlich in der Übersetzung heißt es Search and Rescue for All Humans. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation, eine NGO, eine von vielen in Deutschland, die die Notwendigkeit sehen, im zentralen Mittelmeer Seenotrettung zu fahren, weil es keinerlei staatliche Seenotrettung gibt seit 2014.
Wie bist du persönlich zu dem Thema gekommen und auch dich dafür so extrem einzusetzen?
Ich habe mir sehr, sehr lange überlegt, schon vor 20 Jahren, was ich tun kann, um die Ungerechtigkeit zwischen globalem Norden und globalem Süden da entgegenzutreten. Und habe mich auch bei Ingenieure ohne Grenzen beworben, weil ich von Beruf Architekt bin. Das waren aber immer sehr, sehr lange Einsätze, die ich familiär einfach nicht hingekriegt habe. Und ich bin seit 96 passionierter Segler und habe über einen Seglerkameraden von der Organisation CI damals gehört. Ich habe mich dann bei CI beworben und bin auch sofort genommen worden. Das war im Oktober 16 und bin dann über Ostern 2017 meinen ersten Einsatz für CI gefahren.
Aber du bist nicht bei CI geblieben. Wie kam es dazu?
Ich bin dreimal für CI gefahren und dann hatte CI wahnsinnige Probleme mit dem Schiff, sodass auch die Sicherheit der Crew da damals nicht unbedingt noch gewährleistet war und habe mich dann entschieden zu wechseln. Bin dann zu Mission Lifeline gegangen, bin da einmal gefahren, dann bin ich für Rescue Ship einmal gefahren und dann haben wir vier Menschen, insgesamt vier sehr erfahrene Seenotretter, die sich alle von CI kannten, entschieden, wir finden das gut, wenn ein weiteres Rettungsschiff ins Wasser kommt und haben daraufhin SARA gegründet.
Wenn man so einen Gedanken hat und dann so eine Organisation gründet, wie geht das vonstatten? Man braucht ja ein Schiff, man braucht eine gewisse Organisation, man muss wissen, wo man lang fährt. Kannst du das kurz erklären, wie das dann bei euch so praktisch in die Realität umgesetzt wurde?
Ja, das war vor Corona, als wir uns gegründet haben, ganz kurz vor Corona und hatten gesagt, wir wollten ein kleineres Schiff ins Wasser bringen, das dafür sehr schnell ist und hatten tatsächlich ein Angebot aus einer türkischen Werft, die uns für 600.000 Euro eine Motorjacht gebaut hätten. Dann kam Corona und dann waren sowieso alle Spenden eingefroren, wir konnten keine Veranstaltungen machen, haben dann erneut dieses Angebot aus der Türkei eingeholt und plötzlich war die Yacht doppelt so teuer. Und das ging dann gar nicht mehr. Dann haben wir uns entschieden, auf dem Gebrauchtmarkt um uns umzusehen und haben dann Ende 22 in Malaga eine ehemalige Luxusmotorjacht aus den 80er Jahren gekauft. Also so, wie man sich das vorstellt, so mit Plüschsofa und Hochflorteppich und Champagnerbar. Die haben wir da für relativ wenig Geld erstanden und haben die dann komplett ausgebeint und ein für uns taugliches Rettungsschiff daraus gebaut und sind mit diesem Schiff mehrere Einsätze gefahren, haben allerdings, also nicht nur durch Corona, sondern auch dann durch die Ukraine und weitere politische Unsicherheiten sind die Spenden bei allen NGOs dermaßen in den Keller gegangen, sodass wir die laufenden Betriebskosten dieses Schiffs einfach nicht mehr stemmen konnten.
Und aus diesem Grund habt ihr euch jetzt entschieden, auf eine Segeljacht umzusteigen, oder ist das eine andere Begründung?
Nein, das ist genau die Begründung. Wir hatten zudem auch noch technische Probleme mit dem Schiff. Es hat einen Aluminiumrumpf und der hat immer wieder Risse bekommen. Und wir waren uns einfach nicht mehr sicher, ob wir das sowohl technisch, aber auch finanziell gestemmt kriegen, dieses Schiff nochmal zu reparieren. Und dann ist durch einen sehr glücklichen Umstand, durch zwei Freiwillige, die uns mal auf dem Schiff besucht haben, mitgeholfen haben, die dann auf die Idee kamen, selber eine Segeljacht zu kaufen und die uns für relativ Schmales zur Verfügung zu stellen. Das ist die Thetis 2 und die ist jetzt gerade im Moment auf dem Weg von Farel an der Nordsee ins Mittelmeer, sind im Moment gerade kurz vor der Biskaya und werden die in den nächsten Tagen durchqueren. Und ich werde auch in den nächsten 2 Wochen dann irgendwo nach Portugal fliegen und das Schiff übernehmen.
Boah, super, dann steht also ein Einsatz direkt bevor. Warum ist es euch wichtig, Seenotrettung unabhängig von politischen Diskussionen zu verstehen?
Man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt. Und die Politik tut genau das Gegenteil. Deshalb sehen wir uns einfach in der humanitären Pflicht, diesen Job zu machen, auch wenn das nicht eigentlich ein Job ist, der durch zivilgesellschaftliche Organisationen gemacht werden sollte.
Ehrlich gesagt verstehe ich als Mensch nicht genau, warum das eigentlich seit Jahren so ist, warum sich da nichts dran ändert. Kannst du mir das erklären?
Naja, es ist im Prinzip genau das Gegenteil, was man sich erhoffen würde. Wir hatten in 2017 noch sehr, sehr starke Unterstützung durch die italienische Küstenwache, mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Das hat sich komplett gewandelt. Das ist einfach der europäische Wille, nicht mehr mit NGOs zusammenzuarbeiten, sondern eher mit den libyschen Streitkräften und den tunesischen Streitkräften, um die Menschen zurückzupullen. Es ist einfach nicht mehr gewollt, dass wir anlanden in Europa. Das ist ein rein politischer Akt der Abschottung, das ist im Prinzip wie so ein Mauerbau zwischen Europa und Afrika, der aber nicht aus so einem Zaun wie in den USA besteht, sondern aus ganz vielen kleinen Puzzleteilchen, in dem zum Beispiel eben auch zivile Seenotrettung extrem kriminalisiert wird und auch behindert wird.
Traurig. Richtig traurig.
In 2013 gab es 2 sehr große Schiffsunglücke direkt vor Lampedusa. Da sind weit über 1000 Menschen gestorben. Die ganze Welt hat aufgeschrien, insbesondere auch Frau Merkel damals, die gesagt hat, sowas darf nie wieder passieren. Das waren aber leider nur ganz leere Worte. Aus Deutschland kam da gar nichts. Italien hat damals Mare Nostrum ins Leben gerufen, eine tatsächlich staatliche Seenotrettung, die sehr, sehr gut aufgestellt waren. Mit Suchflugzeugen, Rettungshubschraubern, Schnellbooten und so weiter, die in einem Jahr fast 100.000 Menschen gerettet haben, was natürlich einen Haufen Geld gekostet hat und nicht mal eine monetäre Hilfe kam aus den Nachbarländern, sodass am 31.10.2014 Mare Nostrum eingestampft wurde und es gibt seitdem eben keine staatliche Seenotrettung mehr.
Vielleicht kannst du mir ganz kurz erklären, wie ein typischer Einsatz von euch im Mittelmeer aussieht. Was passiert, wenn ihr ein notleidendes Boot trefft oder Menschen trefft, die in Seenot sind?
Also zunächst mal sind die meisten NGOs sind in Licata auf Sizilien stationiert. Von dort fahren wir los. Wir brauchen dann zwischen 10 und 15 Stunden bis in die sogenannte SAR-Zone, die Search and Rescue Zone, wo Boote zu erwarten sind und wo wir uns auch noch hintrauen. Das ist ungefähr 50 Seemeilen vor der libyschen Küste, also knapp 100 Kilometer vor der Küste. Also dieses Argument, wir würden die direkt am Strand abholen, ist ein bisschen daneben. Wenn wir dort sind, koordinieren wir uns mit den anderen NGOs, die auch draußen sind, dass wir uns gut platzieren, dass nicht alle auf demselben Fleck fahren. Das Mittelmeer ist sehr, sehr groß, auch wenn es nicht so erscheint, wenn man mit dem Flieger drüber fliegt. Aber wenn man dann mit dem Schiff unterwegs ist, doch ein sehr, sehr großes Gebiet, das ungefähr 300 Kilometer von West nach Ost ist. Also ein sehr, sehr großes Gebiet. Wir halten dann Ausschau mit Ferngläsern, Wir werden uns noch eine Thermokamera anschaffen, mit der wir, die kommt tatsächlich aus dem militärischen Bereich, die kann auf ein paar Kilometer ein Lebewesen im Wasser identifizieren und auch, ob das ein Mensch oder ein Fisch ist. Wir stehen in Kontakt mit zivilen Suchflugzeugen, wie zum Beispiel von Sea-Watch oder von Pilot Volontaire, die da täglich kreisen und uns dann Positionen durchgeben. Und die dritte Sache ist, wir stehen in Verbindung mit Alarmphone. Das ist eine europäische NGO, bei der sich flüchtende Menschen melden können und so eine ungefähre Position durchgeben können, wo sie sind, wenn sie es denn wissen. Und die geben uns die Position dann durch und da fahren wir dann ran. Wenn wir dort sind und haben das Boot entdeckt, stoppen wir das Mutterschiff so 1,5-2 Kilometer vorher auf, kranen unser RIP aus. Ein RIP ist ein sehr schnelles Festrumpf-Schlauchboot. Das beladen wir mit Rettungswesten und fahren dann zu dritt in aller Regel an dieses Boot ran. Am Anfang sehr schnell und dann sehr, sehr langsam, denn die wissen ja nicht, wer auf sie zukommt. Wenn wir dann dort sind, umkreisen wir das Boot so 3, 4, 5 Mal, versuchen Kontakt mit jemand an Bord aufzunehmen und checken dabei, wie viele Leute sind an Bord. Gibt es Sterbende, gibt es Schwangere, gibt es Kinder? Haben die Leute Rettungsmittel an? Haben sie Rettungswesten an? Läuft der Motor noch? Sind die ganz gut versorgt mit Wasser oder mit Nahrung? Denn wenn das alles gegeben ist, dann ist dieses Boot nicht in Seenot. Dann können wir das, dürfen wir das gar nicht abretten. Das ist aber meistens nicht so. Also es, in aller Regel haben die keine Rettungswesten an, haben kein Wasser dabei, der Motor läuft nicht mehr. Dann fahren wir langsam an das Boot ran und evakuieren eine nach der anderen Person und bringen die zum Mutterschiff zurück. Währenddessen passiert auf dem Mutterschiff Folgendes. Da gibt es eine Person, die ausschließlich Kontakt zu Behörden hält. Da werden E-Mails geschrieben, das wird alles abgestimmt mit der italienischen Küstenwache, sodass sie jederzeit wild sind, was wir da machen. Wenn wir die Leute dann abgeborgen haben, markieren wir dieses Boot, dass es gerettet wurde, also mit der Position und wer gerettet hat, zu welchem Datum. Dann werden die Leute, wenn sie an Bord der Sarah sind, oder respektive der Thetis, werden sie medizinisch versorgt durch ein Medical Team und dann fragen wir die italienischen Behörden nach einem Hafen an. Wir fragen nur die italienischen Behörden an, also die maltesischen auch, aber in Malta hat sich so 2018 ungefähr herausgestellt, die gehen entweder gar nicht ans Telefon oder sie nehmen einmal ab und dann nie wieder. Mit den tunesischen und libyschen Behörden werden wir immer aufgefordert, Kontakt aufzunehmen. Das machen wir nicht, denn das verbietet einfach jedes Gesetz, das wir haben, ob das ist Seerecht, das Völkerrecht, ist, dass wir Menschen dorthin zurückbringen, wo ihnen Gefahr für Leib und Leben droht. Dann bekommen wir irgendwann mal von Italien einen Hafen zugewiesen. Der neueste Trend ist, dass man uns Häfen in Norditalien zuweist, um uns möglichst lange aus der Saarzone fernzuhalten. Da haben wir jetzt wiederum den Vorteil mit den kleinen Schiffen, dass wir so weit gar nicht fahren können. Das geht nur mit den großen Schiffen und deshalb weist man uns im besten Fall Lampedusa zu oder aber irgendwo einen Hafen in Sizilien. Genau, da bringen wir die Leute dann hin, schiffen die dann aus, so wie sich das, so nennt sich das, und übergeben die Menschen an die Behörden. In der Zeit der Überfahrt klären wir die Menschen auf über ihre Rechte, was sie sagen und was sie besser nicht sagen sollten, weil in den jeweiligen Häfen wartet nicht nur das italienische Rote Kreuz, sondern auch viele, viele Frontex-Beamten, die die Leute löchern und ihnen möglichst irgendwelche Schleusertätigkeiten anhängen wollen. Zum Beispiel, wer saß am Motor, der wird automatisch dann erstmal angeklagt.
Okay. Entschuldigung, dass ich da die Hintergründe nicht genau kenne, aber dürfen diese Menschen dann in Europa bleiben oder werden sie sofort wieder zurücktransportiert?
Das wissen wir ehrlich gesagt nicht. Also viele bleiben in Italien tatsächlich. Die wenigsten kommen nach Deutschland. Die meisten bleiben tatsächlich in Italien und was mit ihnen da geschieht, wissen wir leider nicht.
Nun habe ich das Gefühl, also ich kann mir das mit Sicherheit nicht so vorstellen, wie es ist, aber wenn ich so ein Mensch wäre auf so einem Boot und man ist ja wahrscheinlich in Panik, man hat Durst, man hat Hunger, Man hat vielleicht Angst um sein Leben und dann kommt da jemand. Klappt das denn immer gut mit der Kommunikation, dass ihr euch da als friedliche, helfende Menschen zu kennen gebt?
Naja, was so blöd es klingt, wir haben natürlich auf unserem Schnellboot eine deutsche Flagge hängen, weil es auch in Deutschland registriert ist, müssen wir fahren. Das beruhigt die Leute schon mal. Und in aller Regel kommen die, oder ganz viele kommen aus den Subsahara-Staaten, die mal ehemals Kolonie waren und dann auch Englisch oder Französischsprachig sind. Und die, die eben nur Arabisch können, denen wird es dann innerhalb des Bootes, wird es immer ganz gut kommuniziert. Das funktioniert ganz gut.
Okay. Welche Gefahren bestehen denn dort vor Ort für euch? Weil du hast gesagt, ihr werdet da teilweise auch irgendwie verfolgt, rechtlich verfolgt. Ich kann mir vorstellen, auch teilweise das Wetter und die Umgebung sind nicht immer friedlich mit euch. Und was für Gefahren geht ihr da auch ein, wenn ihr solche Rettungen veranstaltet? Veranstaltet ist auch ein Berufswort, durchführt.
Naja, zunächst mal zum Wetter. Also wenn wir beobachten natürlich den Wetterbericht über mehrere Kanäle. Wenn wir merken, dass innerhalb, also dieses Seegebiet heißt die kleine Sirte, da vor Tunesien und Libyen, da wechselt das Wetter unglaublich schnell. Und wenn wir sehen, es wird richtig hohe Welle, dann machen wir auch kehrt, weil dann finden wir auch keine Boote, selbst wenn wir weiterfahren. Dann kennt man die vorher schon und wir haben gar keine Chance, die zu finden. Also da geht der Eigenschutz tatsächlich immer, der geht immer vor. Welche Gefahren? Gut, wir sind alles erfahrene Seeleute, was man so im Freizeitsektor eben sagen kann. Wir haben tatsächlich teilweise auch Berufsnautiker dabei, die sind dann wirklich Profis, so dass eigentlich von der Seite keine Gefahr ausgeht. Also gut, Wasser ist nicht das menschliche Metier, da geht immer eine gewisse Gefahr davon aus, aber das geht man mit jedem Segeltörn auch ein. Was wir viel mehr fürchten tatsächlich, ist die sogenannte libysche Küstenwache. Wir sagen immer sogenannte libysche Küstenwache. Libyen ist ein Failed State. Die haben keine einheitliche Küstenwache, sondern im Osten gibt es diesen Neffen von General Haftar, der sehr brutal ist und Menschenhändler ist und der betreibt eine eigene Küstenwache. Im Westen sind es auch Leute, die per internationalem Haftbefehl gesucht werden. Die betreiben da auch eigene Küstenwachen, die auch nachgewiesenermaßen gleichzeitig Schlepper sind. Das ist also eine Personalunion, die verdienen da richtig gut Geld, einmal mit dem Schleppen und dann bekommen sie für alle Personen, die zurückgeführt werden durch die EU, auch noch Geld. Und die sind jetzt mittlerweile dazu, die waren schon immer da und haben uns schon immer bedroht mit ihren Maschinengewehren. Mittlerweile ist es aber so, dass sie auch tatsächlich schießen. Also nicht nur auf flüchtende Menschen schießen, das machen sie schon immer, sondern auch auf Rettungsschiffe. Zuletzt auf die Sea-Watch 5, die über 240 Schüsse abgekriegt hat, auch gezielte Schüsse. Das ist eine wirklich zunehmende Gefahr, wo wir noch nicht so ganz sicher sind, wie weit wir noch ranfahren können, wobei die sich nicht in ihren Gewässern bewegen, also in der 24-Meilen-Zone vor Libyen, sondern in internationalen Gewässern wird auf uns geschossen. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist.
Ja, das hört sich so an, meine Güte. Und das in internationalen Gewässern. Eigentlich unglaublich. Wie schätzt du die Lage im zentralen Mittelmeer aktuell ein? Du hast das ja über die letzten Jahre, fast Jahrzehnte schon verfolgt. Du bist ja eigentlich ein Experte, was das Thema anbelangt. Sind das mehr Flüchtlinge geworden oder weniger? Und woran liegt es?
Also insgesamt kann man eine sehr große Steigerung an Flüchtlingen feststellen, vorwiegend auch aus Tunesien. Das ist in den letzten Jahren sehr stark geworden, weil dort tatsächlich auch Frau von der Leyen 2023 einen Pakt geschlossen hat mit Frau Meloni und dem tunesischen Staatspräsidenten, dass eben vermehrt schwarze Menschen zurückgeführt werden nach Tunesien. Also es hat sehr stark zugenommen. Was abgenommen hat, sind die Ankünfte in Italien. Damit rühmt sich Frau Meloni immer ganz gerne. Das liegt aber nicht daran, eben, dass es weniger Flüchtende gibt, sondern dass mehr abgefangen werden und auch mehr ertrinken einfach.
Wenn ich so dran denke, dann hört man ja auch immer wieder von Flüchtlingen, die irgendwie auf griechischen Inseln anlanden. Ist das für euch kein Gebiet, in dem ihr unterwegs seid, weil es einfach vor der italienischen Küste einfacher ist? Oder woran liegt es?
Das Wasser zwischen der Türkei und Griechenland ist ja nun wirklich nicht sehr, sehr groß. Und da ist die türkische Küstenwache ziemlich aktiv eigentlich, die zwar Leute dann auch zurückpult in die Türkei, aber wo wir denken, dass in der Türkei eben nicht so große Gefahren für die Menschen bestehen wie in Tunesien und Libyen. Und das zentrale Mittelmeer ist einfach die tödlichste Fluchtroute der Welt. Und da ist es einfach, glaube ich, notwendiger. Also es gibt noch andere Seegebiete wie den Atlantik, der befahren werden sollte, weil es so eine Westafrika-Route gibt von Westafrika auf die Kanaren. Das ist auch ein noch größeres Seegebiet und noch gefährlicher, da dort sehr viele Nordostwinde herrschen, sprich die Boote dann südlich der Kanaren vorbeitreiben und dann eben auf dem offenen Atlantik rausgetrieben werden. Aber das ist eben der Grund, warum wir im zentralen Mittelmeer uns darauf konzentrieren. Im Moment gerade wird tatsächlich ein Schiff hier in Deutschland gebaut. Die wollen noch ein bisschen geheim bleiben, deshalb sage ich nicht, wer es ist und wo es ist. Die wollen tatsächlich auf die Kanaren fahren.
Super, schön.
Die nehmen auch ganz, ganz viele Ersatzteile oder Teile von unserer Sarah, werden die übernehmen, sodass sie da gut equipped sind.
Sehr gut. Schön, dass ihr da so in den einzelnen Organisationen so toll netzwerkt und zusammenarbeitet. Das freut mich sehr zu hören. Wenn du jetzt mal so an deine letzten Jahre zurückdenkst, welche Momente bleiben dir so am meisten im Gedächtnis? Gibt es Situationen, die du mit uns teilen kannst?
Also mir fallen zwei Sachen ein, die mir wirklich immer wieder nachgehen. Wir hatten im Ostern 2017 zwei fürchterliche Dinge. Nämlich, wir haben eine hochschwangere Frau aus Nigeria an Bord genommen, die sofort, auch wegen Unterkühlung, da hat es 14 Grad Temperatur draußen, auch das Wasser war sehr kalt, haben wir an Bord genommen und die ist sofort zusammengebrochen und wir haben die dann zu viert abwechselnd insgesamt 80 Minuten reanimiert. Und bis der Arzt dann gesagt hat, nee, also jetzt können wir es wirklich bleiben lassen, jetzt geht da wirklich gar nichts mehr. Und damals auf der CI gab es keinen Kühlraum für Verstorbene. Wir mussten die dann also in einen Bodybag, die wir immer dabei haben, also diese Leichensäcke einpacken und in irgendeinen Maschinenraum reinpacken. Und verstorbene Menschen übernimmt die italienische Küstenwache sehr, sehr ungern. Da haben wir über 2 Stunden mit ihnen diskutiert, bis wir die Person dann auch über Bord geben konnten. Und das zweite war bei einer ähnlichen Rettung, auch Ostern 17. Da hatten wir ein Sinking Rubber Boat, also ein Gummiboot, wo ein Schlauch geplatzt war. Da sind wir rangefahren und es ist von vornherein klar, dass es mit Toten abgehen wird. Da wird die Crew auch vorher nochmal gebrieft, dass es jetzt wirklich böse wird. Und in dem Boot war schon so knietief, das Wasser stand da drin, die Leute natürlich in voller Panik. Da geht es auch nicht, wie vorhin beschrieben, dass man dreimal drum rumfährt und die Leute beruhigt, da ist einfach Todespanik. Und die haben sich gegenseitig in diesem knietiefen Wasser gegenseitig ersäuft, weil einfach solche Panik war. Unter anderem, wie wir später, also wir haben den noch gesehen, einen kleinen 8-jährigen Jungen, dessen Eltern auch mit da auf dem Boot waren, aber er saß hinten am Motor, weil er das irgendwie spannend fand und sie saßen vorne und konnten ihm nicht helfen. Und irgendwann ist das Boot auseinandergebrochen und der kleine Junge ist in den Tiefen des Mittelmeers verschwunden. Und die Mutter, die wir dann an Bord genommen haben, die hat mich dann dummerweise auch noch gefragt, wo ihr Junge ist und ich musste ihr das dann erklären. Zu dem Zeitpunkt, es war Karfreitag, nee, Samstag, Ostersamstag war das, 2017, war auch mein kleiner Sohn, unser Jüngster, auch 8 Jahre alt und hat wohl mit seinen Ostergeschenken gespielt und seine einzige Sorge war vielleicht, dass der Papa irgendwann gut wieder nach Hause kommt, aber ansonsten ein nahezu sorgenfrei aufwachsendes Kind und wo mir nochmal so deutlich geworden ist, was der Unterschied zwischen dem globalen Süden und dem globalen Norden ist. Und wo auch keiner stolz drauf sein darf, sondern einfach das pure Zufall ist, wo man geboren wird. Und vielleicht wären die 2 ja sogar Freunde gewesen, wenn sie sich gekannt hätten. Ich war im Oktober desselben Jahres nochmal auf dem Wasser. Damals mussten wir dann vom sehr, sehr starken Sturm ablaufen nach Tunesien, nach Tsatsis. Das ging damals noch, das geht heute nicht mehr. Da darf man zwar reinfahren, aber nie mehr raus. Und dort gibt es einen Ramesdine Massou. Der war mal früher Fischer und der hat aber den Beifang, den er in seinen Netzen hat, wie viele andere Fischer in Tunesien auch, nicht mehr ertragen und hat sich dann zurückgezogen und läuft jeden Tag den Strand in Tunesien ab, um angespülte Leichen einzusammeln, zu waschen und auf dem Friedhof der unbekannten Toten in Tsartsis zu begraben. Zu dem hatte ich kurz vorher Kontakt und der hatte mich angeschrieben und hat gesagt, er hätte gehört, dass wir einen kleinen Jungen verloren hätten. Bei ihm sei einer angeschwemmt worden. Und als wir dann in Tsartsis waren, hat er uns mit auf seinen Friedhof genommen. Ein übles Gelände inmitten von Müllhalden, wo auch die Mülllaster teilweise drüber rattern, und hat uns dieses Grab dieses kleinen Jungen gezeigt. Und wir haben ihm dann so ein kleines Spielzeugauto auf sein Grab gelegt.
Oh Mann, das geht auf jeden Fall jetzt schon mir allein vom Zuhören krass unter die Haut. Und ich muss sagen, meine Bewunderung für euch und euer Tun wächst sehr. Ich frage mich nur, wie könnt ihr das aushalten, dass ihr sowas irgendwie so mehrfach erlebt? Wie kommt ihr überhaupt damit so seelisch klar?
Na, ich würde mal sagen, so die Crews bestehen ja immer aus Volontären, also aus Freiwilligen. Ich würde mal sagen, so knapp die Hälfte macht es einmal und dann nie wieder. Und die andere Hälfte macht es immer wieder, wo ich eben auch dazugehöre. Wir haben ein Traumatologenteam am Start, wo wir vorher Briefings kriegen und auch ganz kurz vor dem Einsatz dann nochmal ein Briefing kriegen. Und nach dem Einsatz ist auch jedes Crewmitglied verpflichtet, an einem Debriefing teilzunehmen, auch in Einzelgesprächen. Es gibt auch ein paar von uns, da gehöre ich auch dazu, die so eine wirklich ganz schmalspurige Fortbildung zu posttraumatischen Belastungsstörungen erhalten hat. Und wir dann, während wir unterwegs sind, auch jede einzelne Person immer wieder beobachten und auch versuchen, mit den Leuten zu reden, und so dass da möglichst keine PTBS daraus entsteht. Und es ist tatsächlich so, dass, da gibt es Statistiken drüber, dass bei den NGOs die irgendwelche Belastungsstörungen hinterher bei unter 10% liegen, wohingegen bei so Berufsfeuerwehrleuten oder Rettungssanitätern das bei über 30% oder sowas liegt. Das erklärt man sich damit, dass sie das eben jeden Tag sehen, und wir sehen das einmal zwei Wochen im Jahr oder auch zweimal zwei Wochen, und das erklärt da einiges eigentlich.
Damit komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Du hast gerade gesagt, du hast ja Familie, du hast Kinder zu Hause, und trotzdem zieht es dich immer wieder raus, den Menschen im Mittelmeer zu helfen. Wie viel Zeit verbringst du da und wie kriegst du das koordiniert? Nimmst du deinen ganzen Urlaub dafür?
Ich nehme nahezu meinen ganzen Urlaub dafür. Schon deshalb, also nicht, weil ich dauernd rausfahre, sondern wir haben sehr intensive Trainings, bevor wir tatsächlich auslaufen, eine Woche lang ungefähr. Und da fliege ich eben auch zum Teil nach Licata und mache dann das Bootstraining mit denen, oder auch, die werden in allem geschult, also nicht nur in ihrem Aufgabenbereich, sondern kriegen einen Erste-Hilfe-Kurs, den kann ich natürlich nicht machen, das macht der Arzt, über rechtliche Dinge, wie verhält man sich bei, was weiß ich, wenn wir selber in Not kommen, bei Wassereinbruch, Feuer, es wird alles trainiert, und auch dazu braucht es halt immer wieder erfahrene Leute, die da mit hinkommen, und dann bin ich da eine Woche dort und fliege wieder nach Hause.
Und dann impliziert das, dass du eine sehr verständnisvolle, liebevolle Familie im Hintergrund hast, die weiß, dass du so bist und dass man es dich nur so gibt und dich halt auch unterstützen, oder?
Ja, also meine Frau auf jeden Fall, ja, die ist auch sehr aktivistisch unterwegs und auch sehr viel weg. Von daher, also nicht im Bereich der Seenotrettung, sondern für Teachers for Future. Wir haben drei Kinder. Der älteste ist 29. Der hat sich da nie so sehr dafür interessiert. Die mittlere, die Nele, ist 22. Die ist auch politisch aktiv. Und der Kleine, wie gesagt, der Ole, ist jetzt 18 geworden. Der hat immer noch Angst, wenn ich rausfahre.
Ja, das glaube ich. Na gut, aber auf jeden Fall toll, dass du das machst und dass deine Familie da trotzdem hintersteht, auch wenn sie Angst um dich haben.
Also, und vor allem der Ole, der Kleine, also der Kleine ist er ja nun nicht mehr, aber als eben diese dramatische Rettung Ostern 2017 war, hatten wir auf der CI tatsächlich einen Brand im Maschinenraum während einer Rettung, und das wurde von einer anderen NGO gefilmt und es kam tatsächlich in den Logo-Nachrichten. Und der Ole hat dann zu der Mama gesagt, guck mal, der Papa ist im Fernsehen, die sind in Seenot. Und das war ganz schön schwierig, auch weil damals die Kommunikation nach Hause nicht so einfach war von den Schiffen, da zu sagen, nein, wir sind nicht in Seenot, das ist alles überreizt worden und uns geht's allen gut und wir kommen auch wieder gut nach Hause.
Super, meine Güte. Du hast es eben schon erwähnt, ihr nehmt Volunteers mit auf eure Seenotrettung. Das ist ja so eine Art Ehrenamt dann, halt für eine gewisse Zeit. Was für Voraussetzungen muss man erfüllen, wenn man da bei euch mitmachen möchte? Wie viele Leute nehmt ihr mit? Wo kann man sich bei euch melden?
Also man kann sich bei uns auf der Homepage melden, sich bewerben. Wenn wir aktiv ins Crewing gehen, dann posten wir das auch auf Insta und auf Facebook. Gut, als Medical Team muss man natürlich am besten muss man als Notarzt gefahren sein oder Notärztin. Und in der Regel besteht das Medic Team aus einer Ärztin und einer Rettungssanitäterin. Die Schiffsführung übernehmen, müssen gewisse Bootsführerscheine haben und auch Funkzeugnisse haben. Das ist auf dem kleinen Schiff, auf der Thetis, alles nicht mehr so kompliziert. Auf der Sarah haben wir einen ausgebildeten Maschinisten gebraucht, um diese Motoren zu warten und zu unterhalten. Und ansonsten braucht es eigentlich keine Vorkenntnisse. Also Vorkenntnisse, wenn man Seenotrettungserfahrung hat, ist es natürlich super. Aber ansonsten braucht es eigentlich keine Vorkenntnisse. Wie gesagt, wir machen ein intensives, sehr, sehr anstrengendes einwöchiges Training in Licata. Sehr viel Theorie, aber auch sehr viel Praxis. Und da werden die Leute so ausgebildet, dass sie das im Prinzip im Schlaf können. Im Ernstfall ist es natürlich dann nochmal eine andere Nummer. Aber es ist nicht so, dass jemand nicht so richtig weiß, was er tun soll. Und erst wenn wir komplett sicher sind, dass alle auf ihren Posten oder auf ihren verschiedenen Positionen sicher sind, erst dann laufen wir aus.
Gut, du hast ja eigentlich erklärt, dass man als ehrenamtliche Hilfskraft sozusagen bei euch mitretten kann. Aber du hast jetzt gesagt, es ist gut, wenn ihr ein Arzt seid, es ist gut, wenn ihr ein Rettungssanitäter seid, es ist gut, wenn ihr was vom Segeln oder von der Schifffahrt versteht. Aber was ist mit Leuten, die all diesen Hintergrund gar nicht haben, können die auch bei euch mitmachen? Werden solche Leute auch gesucht?
Ja, natürlich. Also eine Seecrew kann nur gut funktionieren oder kann überhaupt nur funktionieren, wenn es eine funktionierende Landcrew gibt. Und da kann man natürlich sich vielfältig engagieren, vor allem im Fundraising, in Social Media, Veranstaltungen organisieren, Spenden sammeln, Infostände machen. Also man kann sich da vielfältigst engagieren. Gern sind auch Juristen gesehen tatsächlich, die uns unter Umständen in Streitfällen vertreten können. Also alle NGOs zusammen haben ein Juristenteam in Italien sitzen, weil italienisches Recht halt nochmal ein bisschen was anderes ist, aber die dann mit den deutschen Anwälten sich in Verbindung setzen und man da so irgendwelche Lösungen finden kann.
Mhm, super, also vielfältige Einsatzmöglichkeiten für jeden, der mitmachen möchte. Auf der anderen Seite kann man natürlich aber auch passiv helfen, sozusagen, indem man spendet. Vielleicht nennst du einfach nochmal die Homepage von Sarah und du hast schon gesagt, auf Instagram und auf Facebook findet man euch. Ja, das werde ich gerne auch in den Shownotes verlinken. Aber wie heißt eure Homepage?
Die heißt www.sarah-seenotrettung.org.
Super, dann können das jetzt auch alle finden. Mein lieber Olaf, was würdest du dir denn gesellschaftlich wünschen im Umgang mit Flucht und Migration, was sich da ändert? Wenn du dir was wünschen dürftest.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, offene Grenzen. Dann müsste nämlich niemand mehr diese gefährliche Flucht übers Meer machen. Weil mit diesen geschlossenen Grenzen, das birgt ja ganz, ganz viele Nachteile eben, dass es eben tödlich sein kann oder in vielen Fällen das auch ist. Und wenn die Leute dann mal in Europa sind, werden sie nicht mehr freiwillig zurückgehen, obwohl das vielleicht gar nicht ihren Vorstellungen entspricht, wie sie leben möchten, weil komplett andere Kultur oder Fremdenfeindlichkeit oder was auch immer. Wenn wir offene Grenzen hätten, könnten diese Menschen einfach wieder auch nach Hause oder irgendwo anders hinziehen. Man redet ja von schwachen Pässen und von starken Pässen. Wir haben unglaublich starke Pässe. Wir müssen einfach nur ein Visum und ein paar Euro in die Hand nehmen und können dann nahezu auf der ganzen Welt rumreisen. Diese Möglichkeit haben die Leute eben nicht, dass sie Visa kriegen. Und deshalb bleibt ihnen einfach nur diese scheißgefährliche Flucht. Entschuldigung. Und sowas fände ich gut. Das wird allerdings ein frommer Wunsch bleiben, denke ich mal. Denn genau das Gegenteil ist eben der Fall.
Gäbe es eine andere Möglichkeit, ein bisschen mehr auf die Menschen zuzugehen, die ihr da rettet, außer jetzt komplett die offenen Grenzen?
Ja, klar. Also
vielleicht gäbe es ja auch die Möglichkeit, doch eine europäische Seenotrettung ins Leben zu rufen. Also die halt nicht nur von den Italienern finanziert wird, sondern, ja, keine Ahnung, vielleicht ob Frau von der Leyen zuhört, aber es wäre vielleicht mal eine Idee.
Ja, das wird nicht passieren. Also man macht eben genau das Gegenteil. Man baut Frontex aus. Im Jahr 2014 hat Frontex 1 Million zur Verfügung gehabt und mittlerweile ist es fast das Zehnfache. Man baut also Frontex aus, schickt da einen Haufen Geld rein, um eben genau Flucht zu verhindern und nicht zu helfen, wenn irgendwo Menschen ertrinken. Also die sind zwar überall im Mittelmeer unterwegs, die helfen aber nicht. Es gibt eine weitere Organisation, das ist die EUNAVFOR Irini, das ist ein Militärverband aus den europäischen Staaten. Da hat auch Deutschland jeweils ein Schiff im Einsatz im Mittelmeer. Die wechseln immer mal. Kostet uns Steuerzahler 44 Millionen Euro im Jahr. Auch diese Schiffe helfen nicht, sondern die fahren ausschließlich dort, wo eigentlich keine flüchtenden Menschen da sind. Ist auch eine reine Organisation, die explizit Seenotrettung nicht im Mandat hat, zum wiederholten Mal, sondern Schleuser und Schlepper bekämpfen soll.
Das Geld könnte man wirklich besser anderweitig gebrauchen. Also fürchterlich. Im Grunde genommen verstehe ich gar nicht. Eigentlich sollten wir dafür alle auf die Straße gehen grundsätzlich.
Ja.
Wie sieht denn konkret die Zukunft von Sarah aus? Was habt ihr so für Pläne? Also außer, dass du jetzt gesagt hast, in 14 Tagen geht's wieder los für euch oder geht's schon mal für einen Teil der Crew wieder los?
Ja, unsere Pläne sind, bis Mitte Juli, Ende Juli in Licata zu sein. Nach der Biscaya muss man ja noch ganz Portugal runtersegeln, dann durch Gibraltar durch und dann nochmal einmal komplett durchs Mittelmeer, zumindest ja einen großen Teil durchs Mittelmeer. Dann werden noch ein paar Sachen an Bord von der Sarah eingebaut. Steht da auch schon die Crew für die erste Rotation, wie wir das nennen. Und dann werden wir, denke ich, Anfang August unsere erste Rotation fahren. Die wird 3 Wochen gehen. Also wie gesagt, 1 Woche Training und dann 2 Wochen auf See. Und dann soll eigentlich, wenn das Geld reicht, so dieses Jahr noch ungefähr 5, 6 Rotationen gefahren werden.
Super. Es ist ein bisschen paradox, aber kannst du sagen, wie viele Menschen ihr dann helfen könnt in dieser Zeit?
Das ist tatsächlich ein bisschen paradox, ja. Also früher war das so, 2017, 18 konnte es sein, dass man rausgefahren ist und 2 Wochen lang kein einziges Boot gefunden hat. Diesen Umstand gibt es nicht mehr. Sobald man in der Saarzone ist, hat man sofort eine Position, die man anfahren kann. Und dann kommt es eben darauf an, wie groß das Boot ist, was wir da abretten. Das schwankt im Moment zwischen 15 und 50 Menschen, die auf den Booten sind. Das hat sich auch sehr stark geändert. In 2017, 18, 19 waren das immer so Schlauchboote, die mit 160, 190 Menschen belegt waren. Oder auch große, ausgebeinte Fischerboote. Das Größte, was wir hatten, waren auf 3 Etagen 750 Menschen. Sowas gibt's Gott sei Dank fast nicht mehr, weil da stößt man dann doch sehr schnell in seine Kapazitätsgrenzen. Aber wenn man pro Rettung von 20 bis 50 Menschen ausgeht, ja.
Das jeden Tag über 3 Wochen dann, auf jeden Fall schon eine starke Zahl. Für mich, lieber Olaf, seid ihr eindeutig Weltverbesserer, denn ihr rettet Menschenleben. Wie kann man die Welt sonst verbessern, wenn man sowas macht? Das ist hervorragend, wunderbar. Ich kann mich nur im Namen eigentlich der ganzen Welt bei euch bedanken. Und deswegen meine Frage an dich, die ich jedem in meinem Weltverbesserer-Podcast stelle. Nenn mir doch bitte 3 Dinge, die du dir wünschen würdest, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und natürlich kannst du auch gerne die Seenotrettung mit einfließen lassen und eure Themen, aber es darf auch was ganz Allgemeines sein.
Also wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, der globale Norden, der muss aufhören, den globalen Süden auszubeuten. Und das tun wir jeden Tag, nicht nur seit der Kolonialzeit, sondern eben immer noch sind die so stark von uns abhängig durch irgendwelche komischen Freihandelsabkommen und so weiter, sodass wir den Staaten im globalen Süden gar nicht die Chance geben, die Füße auf den Boden zu kriegen. Also ich nenne da immer diese 10 Rosen, die man im Supermarkt für 1,99 kaufen kann. Da kann man sich ja denken, wo die herkommen, wo dort ganze Landstriche mit Pestiziden verseucht werden und das Leben einfach unmöglich machen dort. Sowas muss einfach aufhören. Wir müssen ganz stark was für unser Klima tun, denn auch da ist der globale Süden als erstes betroffen. Ersten Auswirkungen sind ja schon spürbar. Also derzeit sind weltweit 120 Millionen Menschen auf der Flucht. Man geht davon aus, dass es in den nächsten 5 Jahren sich verdoppeln wird, weil sie einfach ja in ihren Ländern einfach nicht mehr leben können. Und wie ich vorhin schon sagte, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Grenzen, also vielleicht auch nicht ganz öffnen, aber offener werden und Menschen die Chance haben, genauso wie wir auf der ganzen Welt rumzureisen und eben sich nicht in diese Boote setzen müssten.
Wunderschöne Wünsche. Kann ich nur unterstützen. Wie kannst du denn, du hast es ja eben schon gesagt, ihr habt teilweise eine Ausbildung, um mit Traumas fertig zu werden. Ihr habt auch Unterstützung von Psychologen. Aber was gibt dir unter anderem Hoffnung, um diese Belastung, der du da ausgesetzt bist, auch immer wieder entgegenzutreten?
Also wir erleben natürlich sehr, sehr viel Leid und sehen grausame Dinge. Aber ich mache das jetzt fast 10 Jahre und wenn ich auch nur hätte einen Menschen retten können, hätte sich das alles gelohnt. Es sind jetzt mittlerweile um die 2000, die ich gerettet habe. Und das gibt mir einfach Kraft, dass es zwar traurig ist, dass es uns geben muss, aber wir können dennoch einen ganzen Haufen bewegen. Und wenn es auch ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, im zentralen Mittelmeer die ganzen NGOs zusammen retten, zwischen 10% und 14% der Menschen. Aber wie gesagt, es lohnt sich auch für nur einen Menschen da rauszufahren, dann haben wir einen tollen Job gemacht.
Hast du eigentlich zu irgendeinem der geretteten Menschen noch Kontakt?
Wir besuchen tatsächlich demnächst einen Menschen in Dortmund. Den haben wir 2024 mit der Sarah gerettet. Der ist dann an Bord ohnmächtig geworden und musste auch reanimiert werden. Und unser Ärzteteam hat dann gesagt, wir können den nicht stabilisieren an Bord. Wir müssen einen Medevac, also eine medizinische Evakuierung, beantragen. Und da kam dann auch die italienische Küstenwache relativ schnell. Der wurde dann aus Festland gebracht, weil in Lampedusa die Versorgung, medizinische Versorgung eher einer Sanitätsstation ist. Der hatte also eine sehr, sehr schwere Thrombose und die Ärzte haben ihm bescheinigt, dass er das an Bord nicht überlebt hätte. Und der kam dann tatsächlich nach Deutschland, weil da sein Neffe wohnt. Und die haben natürlich über die Flucht gesprochen. Und dieser Neffe hat uns dann angeschrieben, weil er gesagt hat, also er wüsste natürlich nicht, ob wir die Richtigen sind, aber sein Onkel habe gesagt, es sei ein oranges Schiff gewesen, das ihn gerettet hat. Und wir sind die einzige orange NGO. Und den besuchen wir demnächst mal.
Ach, toll. Mensch, das ist dann bestimmt auch ein gutes Gefühl. Da kriegt man dann bestimmt dann auch einiges an Dankbarkeit zurück. Und das gibt einem bestimmt auch wieder Energie für die nächsten Einsätze. Toll. Gibt's noch irgendeinen Gedanken oder irgendeine Botschaft, die du uns mit auf den Weg geben möchtest, die du nicht schon in deinen Wünschen untergebracht hast?
Ja, vielleicht nur zur Info. Es gibt gerade ein Pilotprojekt verschiedener NGOs, da gehören wir auch dazu, dass wir Workshops zum Thema Migration, aber auch Seenotrettung, aber Schwerpunkt Migration an Schulen anbieten werden. Und das läuft übernächsten Monat an. Also wenn es da interessierte Lehrkräfte gibt, die sich sowas vorstellen können, können die sich gerne, also entweder bei Sea-Watch, bei CI, bei Rescue Ship, bei Sarah melden. Und wir führen das dann alles zusammen und gucken, aus welchem Bundesland da Leute da sind, die das machen können. Und genau, das wird dieses Jahr noch anlaufen.
Super, tolle Idee. Ich kann mir vorstellen, da hat deine Frau bestimmt auch ein bisschen mitgewirkt mit Teachers for Future. Auf jeden Fall toll, dass ihr das ins Leben gerufen habt. Das ist eine richtig, richtig super gute Idee, finde ich. Denn vor allem unsere Kinder müssen auch erfahren, was da passiert. Und man kriegt das ja heutzutage im Alltag gar nicht mehr so mit. Auch die Nachrichten darüber sind zurückgegangen. Und ich finde es super, genau, dass auch die kommende Generation das weiß, was da los ist.
Ja, zumal das einfach politisch gewollt ist, so eine Angstmache, dass wir überflutet werden und überrannt werden. Und dazu soll dieser Workshop auch im Übrigen beitragen, um eben da mal wirklich Zahlen auf den Tisch zu kriegen. Da ist auch ein Quiz dabei, den wir machen, wo die Schülis dran teilnehmen können. Das konzipiert für im Moment Klasse 9 bis 12. Es wird daran auch noch gefeilt, das für jüngere Schülis zu machen. Es wird da bewusst auch keine brutalen Bilder gezeigt. Es werden Comics gezeigt zu diesem Thema. Und ich glaube, das wird richtig gut.
Super. Ja, dann vielen Dank noch für diesen Tipp. Und als allerletzten Tipp, lieber Olaf, nehme ich immer den Buchtipp entgegen, weil ich so gerne lese und ich habe einen Buchsponsor, den ich damit immer erwähnen möchte. Hast du in letzter Zeit irgendein Buch gelesen, was dich sehr beschäftigt hat, was du sehr gerne gelesen hast, was du uns empfehlen magst?
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Ja, also tatsächlich zwei im Moment. Das eine ist schon aus 2024, glaube ich. Es nennt sich Hinter Mauern, geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft von Volker M. Heinz und Franz Wolf. Erschien bei Surkamp. Kann ich nur wirklich sehr warm empfehlen, wie aktiv durch Regierungen, nicht nur durch die deutsche, sondern durch ganz viele EU-Länder, Ängste geschürt werden, bewusst, um eine gewisse Abneigung gegen Migranten zu schaffen.
Okay. Und du hast gesagt, zwei Bücher?
Ja, genau. Ich lese im Moment gerade, ich habe es erst angelesen, das neue Buch von Arne Semsrott, Gegenmacht, die Zivilgesellschaft schlägt zurück. Finde ich ein sehr, sehr schönes Buch, sehr, sehr gut gelungen. Wenn ich da kurz etwas zitieren darf, vorlesen darf. Er schreibt unter anderem, Vertrauen ist untrennbar mit zivilgesellschaftlichem Engagement verknüpft. Wer sich engagiert, baut auf Vertrauen auf, schafft neues Vertrauen und bekämpft aktiv systemisches Misstrauen.
Super, schön. Vielen Dank, dass du uns auch das noch mit auf den Weg gegeben hast. Lieber Olaf, mir bleibt gar nichts anderes übrig, als dir ganz, ganz herzlich zu danken für dein jahrelanges Engagement. Toll, dass du das so lange machst. Toll, dass deine Familie dich auch dabei unterstützt. Und toll, dass ihr mit Sarah so viele Menschenleben schon gerettet habt. Ja, das ist unschätzbar wichtig. Ja, wie gesagt, also vielen lieben Dank dafür. Danke für das Gespräch, dass du dir die Zeit heute für das Interview genommen hast. Und bitte mach weiter so und gib niemals auf damit.
Ich danke dir ebenfalls, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, Sarah vorzustellen. Und freue mich drauf, das zu hören.
Und vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Die Shownotes, da stehen alle Sachen drin, die ihr finden möchtet über Sarah, um zu spenden, um mitzumachen, entweder vor Ort oder aber auch bei euch zu Hause ganz einfach vom Schreibtisch aus mitzuhelfen. Und ja, Spenden, wie gesagt, sind jederzeit natürlich auch herzlich willkommen. Danke, Olaf, und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür. Und bis bald, eure Birte.